ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir die interessantesten Gäste in diesen Podcast ein. Menschen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen. Was sind das für Menschen, wenn man sie abseits der öffentlichen Arbeit kennenlernt? Welche Facetten bringen sie mit?
Talk mit Thees.
Abends stehe ich im Bunker und da kommt dann, nachdem der Alarm vorüber ist, die Durchsage, everything back to normal. Und ich dachte mir einfach nur so, normal. Der ist da einfach geblieben, während alle ins Haus gerannt sind. Und ich bin danach zu ihm hin und habe ihn gefragt, warum er nicht auch ins Haus gerannt ist. Und er meinte zu mir, na, ich werde ja sowieso sterben. Das ist die Hauptherausforderung, die wir als Journalisten haben, dass wir einerseits die Empathie brauchen und gleichzeitig brauchen wir eine Distanz dazu, um uns nicht vereinnahmen zu lassen. Und das ist ein dauerhaftes Ausbalancieren, die ganze Zeit. Da ist eine komplette Perspektivlosigkeit. Da geht ja auch nichts vorwärts, da passiert ja nichts. Und das ist manchmal wirklich schwer, wenn ich mit denen am Telefon bin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die sagen, wir wissen gar nicht mehr, warum wir eigentlich leben sollen.
Sophie von der Tann gehört zu den bekanntesten deutschen JournalistInnen im Ausland. Sie wurde bekannt durch ihre ARD-Berichterstattung aus Israel und Gaza seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Millionen Menschen kennen sie aus Live-Schalten für die Tagesschau, Tagesthemen oder auch Phoenix, oft direkt aus Krisengebieten unter Raketenalarm oder in hochemotionalisierten Situationen. Sie hat viele FernsehzuschauerInnen beeindruckt durch ihre Gelassenheit und ihre Fähigkeit, verständlich zu erklären. Gleichzeitig versucht sie durch verstärkte Arbeit in den Social Media Transparenz zu schaffen und zum Beispiel über Instagram mehr Hintergründe und auch Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Das hat sie zu einer neuen Art von Berichterstatterin gemacht. Sie gehört zu den JournalistInnen, die früh Social Media ernst genommen haben. Sie war eine der Mitgründerinnen des Instagram-News-Formats NewsWG. Dieser Job in Tel Aviv über die letzten 5 Jahre bringt natürlich mit sich, dass du auch immer wieder zwischen den Fronten stehst. Wirklich recht machen kannst du es niemandem. In diesem Konflikt wird jede Formulierung überprüft, kritisiert und politisch interpretiert. Ein Job, bei dem du unglaubliches Fingerspitzengefühl brauchst und auch so einiges aushalten musst. Abgesehen von diesen Extremen, die du als Korrespondentin für Israel, den Gazastreifen und das Westjordanland erlebst, ja fast schon Parallelwelten manchmal. Ich wollte sie ein bisschen kennenlernen mit ihrem persönlichen Weg und herausfinden, wie sie tickt. Sie selbst stammt aus einer Adelsfamilie mit viel Tradition. Die Familie lebt auf Schloss Tann in der Rhön. Da ist Sophie auch aufgewachsen, bevor sie dann mit großer Neugierde in die Welt gezogen ist. Für Praktika oder auch fürs Studium. Ob München, Oxford, New York oder London. Und dann die Nahostregion. Was sie an dieser Region schon sehr früh fasziniert hat, das erzählt sie hier. Und wir sprechen natürlich auch über einige der besonderen Momente, die sie erlebt hat während ihrer Arbeit. Und dazu gehört der 7. Oktober 23 mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Genauso wie Begegnungen im Gazastreifen oder im Westjordanland. Wir haben uns in Berlin getroffen, im ARD-Hauptstadtstudio, als Sophie für eine Woche mal auf Deutschlandreise war. Und es war eine sehr spannende, eine sehr persönliche Begegnung. Ihr werdet auch ein bisschen erfahren über ihren Alltag, den sie in Tel Aviv hat und wie sie es schafft, auch mal den Kopf frei zu bekommen. Lohnt sich, dran zu bleiben.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Wie hast du geschlafen?
Ganz okay. Ich habe ziemlich vollen Tag vor mir, deswegen bin ich auch so ein bisschen nervös. Aber das gehört, glaube ich, mit dazu. Ein bisschen Adrenalin schadet ja auch nicht für die Konzentration.
Bitte. Ein voller Tag in Deutschland macht dich nervös?
Wahrscheinlich, weil das nicht so mein Alltag ist. Also wenn ich irgendwie 20 Schalten habe, bin ich da manchmal entspannter mit, als wenn ich was anderes habe, wie jetzt irgendwie eine lange Podcast-Aufzeichnung und danach 3 Auftritte bei der Republika und dann geht's weiter nach Hamburg. Und.
Ich frage dir auch nur, weil ich davon ausgehen muss, dass dein Schlafrhythmus einfach komplett hinüber ist durch die letzten Jahre.
Mittlerweile geht's wieder.
Echt?
Ja. Also das war eine Zeit lang natürlich schon extrem in den Phasen, wo wir sehr intensive Berichterstattung hatten, die wirklich manchmal von Morgenmagazin bis nachts zu den Tagesthemen gehen konnte. Da waren das sehr lange Tage und wenn man dann so viel Adrenalin noch im Blut hat, dann fällt das manchmal wirklich schwer zu schlafen. Aber das ist mittlerweile weniger geworden. Die Nachfrage nimmt auch einfach ab. Der Blick in den Nahen Osten ist nicht mehr so oft, wie er noch vor ein paar Monaten oder besonders natürlich nach dem 7. Oktober direkt war und mit Beginn des Gaza-Krieges. Und und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man irgendwie lernt, in diesem Alltag sich seine Ruhepausen auch manchmal zu schaffen, um einfach weiter zu funktionieren, sonst geht das nicht.
Sophie, wenn wir ganz kurz mal so an den Anfang gehen, studiert hast du ja Orientalistik, du hast Geschichte, da waren wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen dabei, oder? Orientalistik, Geschichte, was war
Theologie,
noch dabei?
Aber ja,
Theologie war sogar auch dabei. Wo kam das Interesse für Theologie her?
Ich hatte eine tolle Rallye-Lehrerin.
Ach, das reicht. Ja. Gott, Lehrer sind so wichtig.
Lehrer sind extrem wichtig und ich habe mich immer für Geschichte interessiert und für Religionen und gesellschaftliche Entwicklung und habe das versucht, in diesen Studienfächern so ein bisschen zu kombinieren. Deswegen jüdische Geschichte, islamische Geschichte, christliche Geschichte gemacht, war viel im Nahen Osten unterwegs und war dann sehr froh, als ich diese Möglichkeit bekommen habe, da auch als Korrespondentin hinzugehen.
Was für Interessen hattest du als Kind?
Ich glaube, ich war immer sehr neugierig in alten Büchern und Kisten rumzuwühlen. Das hat mir immer Spaß gemacht.
Ihr hattet einen guten Dachboden.
Wir haben einen guten Dachboden, wo man viel wühlen kann. Und das hat mir immer Spaß gemacht, da in den verstaubten alten Sachen irgendwas versuchen zu finden. Und ich erinnere mich dran, ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber mich hat das immer fasziniert, dass es in meinem Ort, ich komme aus Hessen, aus der Rhön, aus einem kleinen Ort, dass es da eine jüdische Geschichte gab, die mit dem Holocaust im Prinzip komplett geendet hat. Und dass es dort Menschen gab, die meine Nachbarn hätten sein können. Und da war ein Name, der mir schon ziemlich früh über den Weg gelaufen ist. Jüngster hieß diese Familie.
Jüngster.
Die war ziemlich bekannt bei uns im Ort und hatten auch nach dem Holocaust weiter diejenigen, die überlebt hatten und nach ins damalige Mandatsgebiet Palästina geflohen sind und dann in Israel gelebt haben, weiter Kontakt gehalten. Aber der Kontakt ist irgendwann abgebrochen und mich hat das immer fasziniert und irgendwann wurden Stolpersteine verlegt bei mir im Ort und dann wurde ich gefragt, ob ich helfen könnte, die zu finden. Und mit ein bisschen Recherche habe ich die dann tatsächlich auch gefunden, Facebook geschaut. Die Namen hatten sich mittlerweile geändert, der Nachname der Familie.
Du solltest die Stolpersteine finden?
Nee, die Menschen.
Sagen,
die Nachfahren.
Ich denke gerade, okay, aber das sind aber nicht gut angebrachte Stolpersteine.
Die da werden Nachfahren, ja dann immer die Nachfahren auch eingeladen, wenn es Überlebende gibt.
Okay,
und der
da warst
Nachfahren,
du schon ein bisschen älter jetzt allerdings.
Da war ich schon ein bisschen älter.
Ja.
Und da war ich dann auch schon in Israel. Und also, weil du so fragst, was mich als Kind interessiert hat, mich hat diese jüdische Geschichte tatsächlich sehr interessiert. Und ich habe damals schon irgendwie so ein bisschen rumgewühlt und nachgelesen und fand das total spannend. Und das war wie so ein Full-Circle-Moment, als ich dann in Israel gelebt habe und diese Familie tatsächlich gefunden habe. Und die haben mich zu sich eingeladen. Wir haben gemeinsam einen Film geschaut, eine Videoaufnahme, als damals der Synagogenstein zu uns in den Ort gebracht wurde, also ein Stein aus Jerusalem an den Ort, wo die Synagoge gestanden hatte, die zerstört wurde. Und ja.
Und die wussten ja auch nicht, dass die Stolpersteine dort installiert wurden, oder?
Nee, die wussten das nicht.
Logischerweise.
Ich hatte die leider auch erst danach gefunden, nachdem diese Stolpersteine schon verlegt wurden, aber ja, ich bin mittlerweile mit denen befreundet. Das ist total schön. Die laden mich immer wieder zu sich nach Hause ein. Und ja, wie gesagt, es war so eine Art Full-Circle-Moment für mich.
Was hat dich am meisten beeindruckt an dieser Familie, die du dann in Israel gefunden hast?
Ich bin da in das Haus reingekommen, in einem Vorort von Tel Aviv. Und da hing ein Gemälde von unserem Stadttor. Mitten in der Rhön, ein kleiner Ort, 5000 Seelenort. Und ich dachte, Wahnsinn, die haben diese Beziehungen gehalten, auch wenn nicht mehr sozusagen auf einer persönlichen Ebene, jetzt in den letzten Jahren, das hatte sich ein bisschen verlaufen, weil derjenige, der damals es geschafft hatte zu fliehen, ist ich glaube, vor 20 Jahren mittlerweile gestorben. Deswegen hatte sich das ein bisschen verlaufen. Aber grundsätzlich war das so lebendig doch noch für die. Und die hatten sich so gefreut, dass sich jemand aus diesem Ort bei ihnen meldet. Und das hat mich sehr berührt. Und ich war vor kurzem eingeladen und da haben die ein Video gezeigt, was sie für ein Familientreffen gemacht haben, wo sie alle Familienmitglieder gezeigt haben. Fotos von ganz früher eben noch aus meinem Ort, von den Urgroßeltern und Ururgroßeltern bis jetzt und was das für eine große Familie geworden ist, durch ja, viele, viele Wunder, dass sie es geschafft haben, noch rechtzeitig zu fliehen. Ein Teil der Familie wurde auch ermordet. Und was daraus für eine ja, tolle Familie geworden ist. Ja, ich habe eine sehr enge Beziehung zu denen.
Ja, Wahnsinn.
Und die Großmutter, wenn man so will, die Tochter von demjenigen, der noch in meinem Ort gelebt hatte und geflohen ist, die ist in den letzten Jahren sehr viel auf Demonstrationen gegangen. Ich habe die da immer wieder getroffen, auch als ich berichtet habe. Die hat für die Freilassung der Geiseln demonstriert. Die war auf der Straße gegen die sogenannte Justizreform davor. Die reflektieren auch vieles, was im Moment in der israelischen Gesellschaft so passiert. Und da habe ich viel mit denen auch drüber gesprochen. Und da haben sie viel von ihren Gedanken auch mit mir geteilt.
Was für eine schöne Begegnung. Was für ein schöner Full-Circle-Moment, der irgendwann angefangen hat, als du noch ein sehr kleines Kind wahrscheinlich.
Naja, also
warst.
Klein, also so klein war ich nicht mehr, aber über Jugendliche. Damals bin ich darüber gestolpert und hast mich jetzt gerade drauf gebracht mit deiner Frage nach dem, was mich früher interessiert hat.
Das ist lustig. So, und dann noch einmal die Frage nach dem Dachboden. Was war das Faszinierendste, was du da oben auf dem Dachboden gefunden hast bei euch?
Alte Klamotten. Ich fand das irgendwie total faszinierend. Ich habe da richtig alte Klamotten gefunden. So aus dem 19. Jahrhundert. Und
Weil ihr natürlich auch eine sehr traditionelle Familie seid, ne? Klar, da liegt so einiges rum dann noch. Ne?
Ich fand das irgendwie so spannend, so Alltagsgegenstände. Also, dass man so alte Bücher und sowas findet, okay,
ja, klar.
Das ist ja erwartbar. Aber dass da auch so alte, ja, es war so eine Jacke mit ziemlich fetten Schweißflecken, die kann man also wirklich nicht mehr benutzen. Sehr, sehr eng. Ich mir dachte schon als Kind, wow, wenn das eine erwachsene Frau tragen soll, das muss aber ein krasses Korsett gewesen sein. Ja, da muss ich mich jetzt so dran erinnern, wenn du so fragst.
Ja, du bist ja schon relativ früh viel unterwegs gewesen, ob München, Oxford, New York, London, wo du ja auch dann teilweise studiert hast. Dann hast du auch mal ein Praktikum gemacht, als du dann letztendlich beim Rundfunk gelandet bist. Hast ja auch Hebräisch gelernt, genauso wie Arabisch, erst nachdem du quasi einen Job vor Ort hattest in Tel Aviv oder hat das schon vorher angefangen?
Nee, ich habe damit schon vorher angefangen. Hebräisch habe ich tatsächlich angefangen in einer AG neben der Schule zu lernen, weil ich es faszinierend fand. Ich hatte immer so ein, ja, so eine, ich weiß, es klingt jetzt richtig nerdy, aber mir haben alte Sprachen Spaß gemacht. Ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, Latein und Griechisch gemacht und es gab eine Hebräisch AG und dachte ich mir so, ja, kann man ja mal ausprobieren. Hätte nicht gedacht, dass ich dann irgendwann von dem Althebräisch mal ins moderne Ivrit den Weg machen würde. Damit habe ich dann begonnen, als ich nach Israel gegangen bin, das zu lernen. Und ich bin auch immer noch dabei zu lernen.
Ja, klar.
Also ich komme so ganz gut durch.
Das gab an der Schule. Warum gab es das da an der Schule?
Also ich war kurz auf einer Schule, wo das angeboten wurde. Ja, das gab halt eine Lehrerin. Die hat daran Spaß gehabt und hat das angeboten und da habe ich mitgemacht. Und dann habe ich die Schule gewechselt und habe aber weitergemacht bei einem Dekan in Ruhestand. Und das war, ich weiß noch, meine besagte Rallye-Lehrerin war immer nicht so begeistert, dass ich unterm Tisch meine Hebräisch-Vokabeln gelernt habe. Aber irgendwie konnte sie auch nicht so richtig böse auf mich sein, weil es war ja Hebräisch. Und als Rallye-Lehrerin hat man da ja durchaus auch einen Bezug zu.
Du hast Volontariat dann gemacht und bist da, glaube ich, im Rahmen des Volontariats auch das erste Mal nach Tel Aviv gekommen.
Genau, ich war beim Bayerischen Rundfunk, habe da 2 Jahre diese journalistische Ausbildung gemacht. Es ist ein Mix aus Seminaren, also Theorie und Praxis, wo man dann so durchs Haus geht und unterschiedliche Stationen macht. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals schon einen Monat in Tel Aviv verbringen durfte. Mhm. Und da habe ich auch schon ein bisschen ansatzweise, damals war das natürlich noch auf einem ganz anderen Niveau, aber einen Eindruck davon bekommen, was da los sein kann, wenn mal wirklich News sind. Damals hat Trump während seiner ersten Amtszeit die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Und es gab massive Proteste im Gazastreifen. Da hatte auch ich dann als Volontärin die Möglichkeit, richtig was zu machen und in die Berichterstattung auch mit einzusteigen. Ein bisschen.
Mittendrin in der Weltgeschichte als Volontärin.
Ja, manchmal als Journalistin kommt es ja manchmal tatsächlich auch darauf an, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Mhm. Leider sind das dann halt solche Momente, in denen wir aber dann als Journalisten auch sehr gefordert sind.
Was durftest du machen damals? Also ich meine, in diesen Tagen, als du dann als Volontärin die 4 Wochen in Tel Aviv warst, dann passierte das mit Trump. Was konntest du machen?
Ich habe dann für den Bayerischen Rundfunk für die Fernsehnachrichten Beiträge machen können.
Ja.
Und das war auch damals ziemlich Zeitdruck. Das war auch neu für mich. Ich war davor im Hauptstadtstudio und hatte da schon mal einen Einblick bekommen, was so News-Business bedeuten kann, wenn man unter Zeitdruck viele Informationen verarbeiten muss. Und das ging dann in Tel Aviv weiter. Und das ist ja letztlich einfach auch Übungssache, da ruhig zu bleiben,
ja,
und das zu lernen. Und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich da gesammelt habe.
Unter Druck werden Diamanten gemacht, heißt es immer so. Ist das ein guter Spruch?
Oh, ich tue mich schwer, von Diamanten zu sprechen bei den Themen, mit denen wir da uns beschäftigen.
Ja, der Diamant wärst aber auch in dem Fall du und nicht die Thematik an sich. Von daher.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich mit einem Diamanten vergleichen würde.
Was hat dich, als du vor Ort diese Region auch näher kennengelernt hattest, die du vorher natürlich in der Theorie kanntest, was hat dich tatsächlich fasziniert an dieser Region? Wie konkret können wir da werden?
Die Vielfalt.
Vielfalt.
Also gerade Israel, Westjordanland, Gazastreifen, das ist ein ganz kleines Gebiet. Also von Tel Aviv aus ist man in einer Stunde am Gazastreifen. Hm. Man ist in einer Stunde in Jerusalem, nicht mehr viel weiter ins Westjordanland. Aber die Lebensrealitäten sind so unterschiedlich. Und die Perspektiven der Menschen sind so unterschiedlich. Und es leben da auch sehr, sehr verschiedene Menschen. Allein in Israel mit ganz verschiedenen Hintergründen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Das ist aber auch gleichzeitig das, was es manchmal sehr hart macht, von dort zu berichten. Weil ich zwischen diesen verschiedenen Lebensrealitäten die ganze Zeit unterwegs bin. Ich lebe in Tel Aviv ein auf den ersten Blick ziemlich normales Leben. Einen ziemlich normalen Alltag, berichte aber gleichzeitig darüber, was nur 60, 70 Kilometer weiter südlich im Gazastreifen geschieht, wo die Menschen nach wie vor einfach ums Überleben kämpfen, in Zeltstätten hausen, das kann man nicht anders sagen. Und bin viel im Westjordanland unterwegs, wo ich die Realität einer militärischen Besatzung erlebe, unter denen die Menschen dort jeden Tag leben. Und während ich mich bewegen kann, also ich kann ins Westjordanland, zumindest in weite Teile, nicht in den Gazastreifen seit dem 7. Oktober, aber auch in Israel mich relativ frei bewegen, können viele Menschen, die von dort kommen, das nicht. Also ich kann zum Teil in diese unterschiedlichen Welten rein, die Menschen vor Ort aber nicht, Palästinenser, können nicht einfach nach Israel.
Ja.
Und das muss man immer dazu sagen, wie gesagt, wir können seit dem 7. Oktober 2023 nicht in den Gazastreifen rein. Israel lässt uns da nicht rein. Das ist eine massive Einschränkung der Pressefreiheit und gleichzeitig müssen wir darüber berichten, was dort passiert.
Diesen Gegensatz, natürlich, du kannst was, was viele andere nicht können, den kann man natürlich im Kopf erstmal so verarbeiten. Es ist halt so, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich dann auch für dich spürbar, wenn du mit diesen Menschen direkt zu tun hast. Wenn dein Gegenüber, von dem weißt du, der kann nachher nicht das machen, was ich kann. Als du eben davon gesprochen hast, in Israel alleine faszinieren dich diese verschiedenen Hintergründe, die die Menschen dort haben. Was meinst du damit?
Israel ist ja ein sehr vielfältiges Land. Da kommen viele Menschen aus anderen Ländern auch ursprünglich. Also die bringen auch viele eigene Kulturen von woanders mit. Das ist ja auch ein Einwandererland. Also es gibt viele, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen oder jetzt auch gerade aus Russland und aus der Ukraine eingewandert sind in den letzten Jahren wegen des Krieges in der Ukraine. Es gibt viele mit einem amerikanischen Hintergrund. Es gibt viele aus Frankreich zum Beispiel, viele französische Juden, die eingewandert sind. Und dann gibt es viele, die deren Familien ursprünglich aus dem arabischen Raum kommen, die in den 50ern eingewandert sind, weil sie von dort vertrieben wurden oder geflohen sind. Und also allein, und das ist jetzt, das sind nur ein paar Beispiele, ne? Also für die vielen verschiedenen Menschen, die in Israel leben. Und dann fahre ich irgendwie ins Westjordanland und erlebe da nochmal eine ganz andere Realität von palästinensischen Orten und Städten und israelischen Siedlungen, die immer mehr werden in diesem Gebiet. Und so lebt man da zwischen diesen, ja, diesen Extremen. Also vielleicht, um das einmal ein bisschen anschaulich zu beschreiben, was diese Extreme sein können, das ist mir einen Tag besonders in Erinnerung geblieben. Das war jetzt während des letzten Irankrieges. Da waren wir im Westjordanland unterwegs, weil wir über Siedlergewalt berichtet haben, die massiv zugenommen hat, jetzt auch noch mal mehr im Schatten des Irankrieges. Und ich habe da einen Mann interviewt, dessen Sohn erschossen wurde. Und wir standen in dieser eigentlich wunderschönen grünen Landschaft, weil es war noch Frühjahr und es war so richtig strotzend grün, aber auf dem Boden war noch das getrocknete Blut von seinem Sohn. Und dann fahren wir später zurück und es ist Raketenalarm und ich sehe, wie die Raketen abgefangen werden über uns und wir stellen uns unter eine Brücke, weil wir hoffen, vielleicht sind wir hier ein bisschen sicherer, nur um dann rauszufinden, nein, eigentlich sind wir hier gar nicht sicherer. Und abends stehe ich im Bunker und da kommt dann, nachdem der Alarm vorüber ist, die Durchsage, everything back to normal. Und ich dachte mir einfach nur so, normal? Da geht einem dann sehr viel durch den Kopf und ich habe irgendwie versucht, am Ende von diesem Tag dafür Worte zu finden und ich habe sie eigentlich nicht gefunden, weil es waren, das kann schon sehr an einem zehren. Und ich bin ja Journalistin. Ich kann, wenn ich will, mir eine Pause nehmen und raus. Das ist nicht meine Heimat. Die Menschen, die dort leben, die in Israel leben, die im Gazastreifen leben, die im Westjordanland leben, für die ist das Realität, für die ist das Alltag. Und das ist nochmal was ganz anderes, das muss man immer wieder dazu sagen.
Wie viele Sekunden hast du oder wie viele Minuten nach Sirenenalarm?
Also es kommt wirklich darauf an, von wo die Rakete kommt und wo man sich befindet. Wenn was aus dem Iran kommt, dann hat man relativ lange Zeit. Da gibt es einen Voralarm, 10 Minuten. Man soll sich in die Nähe vom Bunker begeben. Und dann gibt es nochmal einen scharfen Alarm, dass man reingehen soll. Wenn zum Beispiel von der Hezbollah aus dem Libanon geschossen wird, hat man deutlich weniger Zeit. Besonders, wenn man sich im Norden direkt an der Grenze zum Libanon befindet. Dann gab es auch mal Angriffe von den Houthis aus dem Jemen. Da gab es sehr weitflächigen Alarm, aber relativ wenige Raketen, die da geschossen wurden. Und da habe ich oft auch erlebt, dass die Leute da irgendwie vergleichsweise irgendwie entspannt sind, damit umgehen, dass man da nicht direkt also in den Untergrundbunker geht, während zum Beispiel bei den iranischen Angriffen, weil das ballistische Raketen sind, all wirklich in Untergrundbunker, wenn es irgendwie ging, reingegangen sind. Also das klingt so ein bisschen absurd, aber man guckt wirklich, wo kommt die Rakete her? Und wo befinde ich mich hier gerade? Was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Und auch wir zum Beispiel in der Berichterstattung, wenn so eine Gefahrenlage herrscht, überlegen wir uns immer ganz genau, wo ist der nächste Bunker? Wie lange brauchen wir dahin? Und wie ist die aktuelle Situation? Als diese iranischen Angriffe vor der Waffenruhe noch waren, haben wir uns das immer sehr genau überlegt.
Und die Notfalltasche ist natürlich immer dabei. Was ist drin?
Nee, die ist nicht immer
dabei. Die ist nicht immer dabei. Nee, also wann ist sie dabei?
Also ich habe die zu Hause stehen und ich muss auch zugeben, manchmal gehe ich da dran, weil brauche ich da irgendein T-Shirt. Und
oder Schokolade.
Ja, also
ist da Essen drin?
Also und das ist mir auch wirklich wichtig zu sagen, wir leben auch in einer gewissen Art von Normalität. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit da mit Helm und Weste und Notfalltasche unterwegs und marschiere da durch einen Schützengraben. Also ich glaube, das ist so das Bild, was man manchmal von Kriegsreportern hat. So ja, ist es nicht.
Aber
wir
man
haben
weiß
einen
ja
Alltag.
Auch von Tel Aviv, dass diese Stadt einfach normal lebt. Man weiß, dass genau. Tel Aviv, glaube ich, auch heute noch eine Partystadt ist, oder? Oder hat sich das ein bisschen geändert?
Doch auch. Also das Leben geht auch irgendwie weiter. Das ist manchmal, glaube ich, schwer, sich von außen vorzustellen, wie diese Realitäten auch so parallel weitergehen.
Ist auch ein bisschen surreal manchmal,
Ist auch ein bisschen surreal. Vor allen Dingen, wenn man selbst sehr unterschiedliche Realitäten sieht und dann, am Strand sitzt und es auf den ersten Blick so aussieht, als ob alles normal wäre. Es ist natürlich nicht normal, auch wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Also ich kenne auch viele Menschen, die immer wieder damit hadern, sollen wir bleiben, sollen wir gehen. Mhm. Also das gibt es auch viel, die sich fragen, so hat das hier eigentlich eine Zukunft? Wollen wir, dass unsere Kinder hier aufwachsen? Ist das sicher? Sehen wir hier auch, was die politischen Entwicklungen betrifft, eine Zukunft? Und da schauen jetzt viele auch auf die kommenden Wahlen. Spätestens wahrscheinlich im Oktober wird es Wahlen in Israel geben. Und da fragen sich viele, kommt Netanyahu nochmal an die Macht? Mhm. Oder gibt es vielleicht eine andere Regierung? Aber bedeutet das dann wirklich einen Politikwechsel? Wahrscheinlich eher nicht. Das sind so viele Fragen, die ich immer wieder von Menschen höre. Also das heißt, auch wenn es erstmal alles normal aussieht, schwelt dann natürlich vieles. Und die Menschen treibt vieles um.
Ja.
Und ich höre gerade auch von denjenigen, die immer überlegen, sollen wir jetzt gehen, sollen wir das Land verlassen, sollen wir uns woanders eine Zukunft aufbauen, dass sie aber auch irgendwie davor Angst haben, ins Ausland zu gehen, weil sie dort angefeindet werden oder Angst davor haben, dass sie als Israelis dort es einfach schwerer haben und diskriminiert werden. Und für viele ist das eine Situation, die sie oft auch wirklich vor ein Dilemma stellt. So hier bleiben oder gehen und wo ist es denn wirklich besser für uns? Wo können wir uns eine Zukunft vorstellen?
Ja.
Während also Menschen im Gazastreifen gar nicht die Möglichkeit haben. Ne? Also da kommt kaum jemand raus. Und wenn ich da mit den Menschen spreche, da ist eine komplette Perspektivlosigkeit. Da geht ja auch nichts vorwärts, da passiert ja nichts im Moment. Und das ist manchmal wirklich schwer, wenn ich mit denen am Telefon bin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Weil die sagen, wir wissen gar nicht mehr, warum wir eigentlich leben sollen.
Ja.
Und da sitzt man am Telefon und denkt, was sage ich da jetzt?
Was sind deine Momente, wenn du tagsüber wirklich über die härtesten Sachen hast berichten müssen, vielleicht außerhalb der Stadt? Es ist ja nicht so weit. Wie sieht dein Gegengewicht aus, damit du auch im Kopf ein bisschen Ablenkung hast, ein bisschen entspannen kannst? Denn das braucht der Geist. Du kannst nicht permanent in Alarmbereitschaft sein. Du brauchst für dich Normalität. Wie schaffst du die?
Ist gar nicht so leicht, weil man ist permanent umgeben von den Themen. Ich erinnere mich noch, als die allererste Waffenruhe im Gazastreifen war, im November 2023 war das, glaube ich. Da habe ich abends immer die Helikopter gehört, die die Geiseln zurückgebracht haben in ein Krankenhaus bei mir um die Ecke. Also auch wenn ich zu Hause war und bei mir auf dem Balkon noch abends war, konnte ich das hören. Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit war, habe ich die Plakate der Geiseln gesehen. Wenn ich abends nochmal auf mein Handy schaue, dann sind da die letzten Push-Benachrichtigungen genauso wie morgens. Im Moment wache ich morgens oft auf zu Nachrichten aus sämtlichen WhatsApp-Gruppen und Telegram-Channels über Siedlerangriffe, die wieder passiert sind. Das ist im Moment ein Riesenthema im Westjordanland. Also es ist wirklich manchmal sehr, sehr schwer, davon Abstand zu finden. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man tatsächlich manchmal sein Handy weglegt. Das ist als Journalistin nicht so ganz einfach, aber wenn man sich ein bisschen anspricht und sagt so.
Gesundheitlich gesehen wirklich eine gute Sache.
Also. Ja, und da ist es dann irgendwie auch wichtig, sich abzusprechen. So, ich bin heute mal irgendwie eine gewisse Zeit raus, kannst du übernehmen, dann geht das schon mal. Freunde treffen und sehen und mal über was anderes sprechen, total wichtig, auch nicht so easy. Ja. Deswegen sollte man nicht nur mit Journalisten abhängen, weil dann kommt es immer dazu, dass man sich doch wieder über die Themen, die einen so im Job beschäftigen, unterhält. Also auch irgendwie Freunde vor Ort, die was ganz anderes machen. Meine besten Freunde, meine besten israelischen Freunde, er ist Künstler, sie ist Architektin, da kann man auch mal über was anderes reden. Dann, mir hilft Sport total. Ich habe sehr viel Yoga gemacht tatsächlich. Habe angefangen während des Krieges mit Yoga, weil mir das geholfen hat, mich auf was anderes zu konzentrieren, wenn ich da irgendwie so einen Punkt an der Wand anstarren muss, damit ich die Pose halten kann, weil ich bin nicht sonderlich gut im Yoga. Dann hilft mir das. Ich gehe viel laufen. Und ich bin wahnsinnig dankbar für meine Kolleginnen und Kollegen, sowohl bei uns im Studio selbst, als auch im erweiterten Korrespondentenkreis, die eine große Unterstützung sind und auch in den letzten Monaten waren. Dieser gegenseitige, ja, dieser Zusammenhalt, der ist wahnsinnig wichtig, gerade an so einem Ort, wo man durch viele Erfahrungen auch gemeinsam durchgeht. Und dann manchmal auch wirklich einfach das Land verlassen, wirklich Abstand, raus.
Ja.
Aber der Clou ist natürlich schon, und damit struggle ich manchmal auch, sich im Alltag diese Pausen zu schaffen. Weil sonst brennt man halt irgendwie aus.
Chillen ist nicht deine Stärke.
Ein aktives Chillen mache ich lieber. Deswegen Sport.
Aktives Chillen. Wenn du sagst, du gehst joggen und du gehst laufen, stelle ich mir vor, dass du dann am Meer, am Strand entlang läufst.
Ja,
stimmt das?
Ja, das ist tatsächlich so.
Gibt es irgendjemanden in Tel Aviv, der das nicht macht, wenn er joggen geht?
Also, das wäre schon irgendwie dumm, das nicht zu machen. Man kann auch an so einem Park langlaufen, aber das ist ja, das ist ein großes Privileg, da so zu leben und am Wasser entlang laufen zu können.
Wenn du aus deiner Wohnung rausschaust, was siehst du?
Bäume. Das ist sehr schön. Ich sehe viele Bäume um mich herum. Viele Vögel, die mich morgens aufhören. Ich habe echt ein totales Glück, dass ich in einer relativ ruhigen Straße wohne. Das ist nicht selbstverständlich in Tel Aviv. Da ist schon ziemlich viel los oft auf den Straßen. Und wenn ich mich umschaue, dann ist es ziemlich grün und das genieße ich wahnsinnig.
Wer
und
sind
die
da?
Sonne, die Sonne.
Da
das ist wirklich,
davon, ne?
Das ist nicht zu unterschätzen, was das mit einem macht, dass die Sonne scheint. Und ich erinnere mich noch so gut. Das war die Waffenruhe Ende 2023 und da hatte ich auf Instagram kurz in meiner Story ein Video geteilt. Da standen wir wie so oft am Rande des Gazastreifens und haben Live-Berichterstattung gemacht, ganz früh morgens. Und ja, um zu sehen, so tritt die Waffenruhe ein oder nicht. Und man konnte ganz laut das Vögelgezwitscher hören und die Sonne schien. Und da haben mir einige drauf geantwortet, Wahnsinn. Man hört dieses fröhliche Vögel zwitschern und die Sonne scheint und es sieht alles so schön aus. Was für ein komischer Kontrast zu dem, worüber du da gerade berichtest. Und das geht mir ganz oft so da. Diese Natur und dann die politische Lebensrealität.
Aber was mir schon auffällt, ist, wie gern du über Waffenruhe sprichst.
Ja, also.
Man merkt richtig, das kommt so richtig von innen. Weißt du, wie du, dein ganzes Gesicht verändert sich schon, wenn du dann von dieser Waffenruhe sprichst, die zum Glück im Moment da ist und hoffentlich noch anhält. Aber womit rechnest du? Du sitzt jetzt heute hier, du gehst auch nächste Woche wieder dann zurück nach Tel Aviv, vermute ich mal. Womit rechnest du innerlich? Dass sie hält oder eher nicht? Wie gesagt, das ist nur eine Einschätzung.
Ja, also ich glaube, in diesem Job muss man immer mit allem rechnen. Ich weiß es nicht. Aus israelischer Sicht, und das sehen laut Umfragen auch die Mehrheit der Menschen so, war es nicht gut, dass eine Waffenruhe kommt, weil man habe das Ziel nicht erreicht. Mhm. Der Iran hat nach wie vor die Möglichkeit, Atomwaffen herzustellen, angereichertes Uran, nach wie vor Raketen. Deswegen gibt es da von israelischer Seite, auch von Seiten der israelischen Regierung, ein großes Interesse daran, diesen Krieg weiter fortzusetzen. Wir sehen gerade, dass es im Prinzip eine Situation gibt, wo es schwer ist, sich vorzustellen, wie es da weitergeht. Mhm. Also die Straße von Hormuz nach wie vor blockiert. Verhandlungen, die ins Stocken geraten sind. Also ich habe keine Ahnung, wie die da wieder rauskommen wollen. Trump, der an einem Tag droht, am nächsten Tag sagt, nee, doch nicht. Ich weiß es nicht. Und man muss sich da halt immer irgendwie auf alles einstellen und abwarten und bereit sein, dass alles passieren kann. Hm. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen.
Na, musst du ja auch nicht. Ist auch nicht dein Job. Dafür wirst du auch nicht bezahlt. Das wäre nämlich unbezahlbar. Also gerade so in schwierigen Zeiten, auch damals, als wir in Corona diese ungewöhnlichen Zeiten durchgemacht haben, da hieß es ja auch immer, wie wichtig es ist, dieses direkte Umfeld um dich herum zu haben, dir ja auch wirklich diese kleine Welt um dich herum zu schaffen, in der du dich wohlfühlst. Ne? Denn von außen ist da nicht so allzu viel zu erwarten. Wer ist dein nächster Nachbar im Haus?
Mein nächster Nachbar im Haus.
Was sind das?
Ist ein sehr netter Mann. Er ist Architekt, der wohnt eine Etage unter mir.
Aber nicht der von deinen guten Freunden.
Nee,
der
nicht. Aber es ist auch ein Freund geworden. Ja. Ein wahnsinnig hilfsbereiter, humorvoller, lieber Mensch, der mir schon mitten in der Nacht geholfen hat, als auf einmal Wasser in meiner Küche stand und er da aufgekreuzt ist um 3 Uhr morgens, um mir zu helfen, irgendwo den Hauptwasserhahn zu finden. Ich wusste gar nicht, wo der ist. Und damit, er hat davon natürlich auch profitiert, weil dann tropft es nicht in seine Wohnung rein. Wobei, irgendwann tat es das auch ein bisschen. Aber nee, das ist ein wahnsinnig lieber Mensch. Das hilft total, auch jemanden zu haben, der im eigenen Haus wohnt, den man mal auch schnell fragen kann, so, ich weiß noch, beim ersten Mal Raketenalarm habe ich ihn gefragt, wo ist hier eigentlich ein öffentlicher Bunker? Ich weiß das gar nicht.
Ach krass, du bist da eingezogen und wusstest das nicht.
Nee,
ich
hätte gedacht,
jeder weiß immer.
Ich hatte in meiner Wohnung einen Bunkerraum. Oder habe ich immer noch. Aber ich wohne ganz weit oben und um ehrlich zu sein, da fühle ich mich nicht so wahnsinnig sicher, wenn es wirklich jetzt iranische ballistische Raketen sind, die da Richtung Israel abgefeuert werden. Und da ist es schon wichtiger, in einen Untergrundbunker zu gehen, einen öffentlichen. Aber das war halt, also als ich da angekommen bin, war das kein Thema. Ich dachte, ja gut, ich habe halt diesen Raum und wenn irgendwie was ist, dann gehe ich halt da rein. Und irgendwann dachte ich mir dann so, als es mit dem Iran losging, wo ist ja eigentlich ein richtiger Bunker?
Okay. Sind da Panzerplatten in deinem Bunkerraum, oder?
Ja, das sind so verstärkte Wände.
Ja.
Und so ein Metall.
Die du hast einrichten lassen dort.
Nee.
Die existieren, die haben viele Menschen dort.
Ja, das haben entweder in ihren Wohnungen oder auf dem Flur oder im Keller haben viele in Israel solche Bunkerzimmer oder Bunkerräume.
Mittlerweile habt ihr keinen Zugang mehr zum Gazastreifen. Wie hast du den Gazastreifen vorher erlebt, vor dem 7. Oktober, bevor man euch den Zugang verwehrt hat?
Ja, ich war öfter im Gazastreifen und es ist schwer beschreibbar. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kleines Gebiet, wo Menschen schon damals auf sehr engem Raum gelebt haben und zum Teil in sehr, sehr großer Armut, auch schon vor dem 7. Oktober.
Und es sind aber alles flache Gebäude, oder?
Nee.
Also, gibt es da auch richtig hohe, große Gebäude?
Ja, ja.
Das schaffen schon.
Ja, ja. Das,
es gibt da auch Hochhäuser.
Es gibt Hochhäuser. Okay. Und es, in allem Leid gab es auch, also wenn ich mich zurückerinnere, muss ich auch an schöne Dinge, an schöne Szenen denken. An den Strand im Gazastreifen zum Beispiel, wo die Kinder im Wasser gespielt haben und wo die Menschen, ich weiß noch, da waren wir einmal und haben eine Geschichte gemacht über eine Kläranlage, die mit deutschen Entwicklungsgeldern gebaut wurde, damit die Wasserqualität besser wurde und die Menschen da eben auch direkt im Wasser sicherer sind, wenn man da irgendwie schwimmen gehen will. Und dann waren wir am Strand und ich muss noch an diese Bilder denken von den rumtollenden Kindern. Da waren auch Pferde am Strand und ganze Familien, die da mit großen Wassermelonen saßen und uns ein Stück abgegeben haben. Ich durfte am Ende noch auf einem Kamel reiten. Also es war, also da gab es auch in allem Leid eine gewisse Normalität und schöne Szenen, schönes, ja, Leben. Die Menschen versuchen ja irgendwie immer überall das Beste draus zu machen. Mhm. Und ja, das ist sowas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Oder wir haben mal eine Geschichte gemacht über einen Boxclub für Frauen, was ziemlich ungewöhnlich im Gazastreifen ist. Und das war eine tolle Atmosphäre da. Und ich durfte sogar auch ein bisschen mit beim Training machen. Und dann nach dem 7. Oktober, als ich zum ersten Mal im Gazastreifen war, mit einem Embed mit dem israelischen Militär, das sind so geführte Pressetouren, das ist im Moment der einzige Weg für uns in den Gazastreifen überhaupt reinzukommen.
Auch aktuell noch?
Auch aktuell noch.
Okay.
Stand ich auf einmal, ich konnte es kaum glauben, vor diesem Boxclub. Da, wo wir sind da mit gepanzerten Fahrzeugen reingefahren und da, wo wir rausgelassen wurden, war auf einmal dieser Boxclub. Und da stand dann ein israelischer Panzer auf dem Hof. Ich weiß nicht, was jetzt damit ist. Das ist schon eine Weile her. Das war im Februar 2024. Mhm. Und da sind wir auch an der Küstenstraße vorbeigekommen, wo wir eben ein paar Monate vorher noch am Strand waren. Und da war alles zerstört, Straßen aufgerissen. Man konnte die Gerippe der Gebäude sehen. Das, was da so an Strandinfrastruktur war. Weil, ja, da gab es sogar ja, so eine Art ja, Strandbars. Da gibt es keinen Alkohol, aber so Strandstühle und sowas, alles zerstört. Ja, das sind auch Bilder, die werden mir nicht aus dem Kopf gehen.
Gerade das vor Ort natürlich mitzuerleben. Und die Bilder sind natürlich auch so stark und sie sind so brutal. Und die Not ist da im Moment so unglaublich groß, dass sie dich ja auch nicht loslässt. Was hast du für dich entwickelt, um diese Bilder auch aushalten zu können? Denn dir bleibt nichts anderes übrig. Wie macht man das? Wie geht man damit um?
Ja, also das ist natürlich die größte Herausforderung. Weil
es
wir
geht
sehen
nicht um Abstumpfen.
Also immer wieder
ist
ja,
ein bisschen Abreibung dabei, das versteht man, ja, wie bei Ärzten auch und so. Aber wie macht man es?
Ja, es sind krasse Bilder, die wir jeden Tag sehen. Also da sind viele Szenen, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Auch als ich das erste Mal nach dem 7. Oktober in einem der angegriffenen Kibbuzim war, wo der Geruch von verbrannten Leichen noch in der Luft lag. Das ist ein Geruch, den werde ich nie vergessen. Und das ist die Hauptherausforderung, die wir als Journalisten haben, dass wir einerseits, ich denke, die Empathie brauchen, um Menschen zu verstehen und um in der Lage zu sein, über ihre Schicksale und das, was sie uns berichten, selbst berichten zu können. Und gleichzeitig brauchen wir eine Distanz dazu, um uns nicht vereinnahmen zu lassen, aber auch, um sich auch psychisch zu schützen davor. Und gleichzeitig nicht abzustumpfen. Und das ist ein dauerhaftes Ausbalancieren, die ganze Zeit. Und was mir hilft, ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Das, was man erlebt, gemeinsam zu verarbeiten. Sich auch immer wieder mit unterschiedlichen Perspektiven konfrontieren zu lassen. Mit meinen israelischen Kollegen zu sprechen, mit meinen palästinensischen Kollegen zu sprechen, mit meinen deutschen Kollegen zu sprechen, amerikanischen Kollegen. Jeder hat ein bisschen eine andere Perspektive auch. Und so immer wieder sich selbst auch zu hinterfragen, immer wieder zu überlegen, kann man vielleicht anders auf was draufblicken? Was gibt's noch für eine Perspektive? Und zum Verarbeiten, ich glaube, da gehört auch dazu, dass man psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Also das, finde ich, gehört mittlerweile ganz selbstverständlich zu einem Krisenreporter-Job auch dazu. Es gibt, gab für uns, wurden wir gleich darauf hingewiesen, ein Krisentelefon für Journalisten, an das wir uns wenden konnten. Weil vieles von dem, was man erlebt und die Reaktionen darauf, das ist oft ganz typisch für Menschen, die sowas erleben. Und das hilft auch, um sowas einzuordnen, wenn ich weiß, ah, okay, das ist eine typische Reaktion darauf, es geht anderen auch so und so kann man damit umgehen. Das, finde ich, gehört zu einem professionellen Umgang mit diesen Themen auch dazu.
Hast du jemanden auch vor Ort oder vor allem am Telefon dann?
Ich spreche mit jemandem immer mal wieder am Telefon. Ich glaube, jeder macht das ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen eine private Sache. Also ich glaube, jeder hat so seine Wege, wie er mit Dingen umgeht. Aber wir sind ja alles Menschen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir Menschen sind und nicht irgendwelche News-Roboter. Und deswegen hilft dann auch der Austausch mit anderen Menschen.
Nun ist dein Korrespondentin-Job natürlich ein etwas anderer, als wenn du jetzt in London zum Beispiel wärst. Du bist mit ganz anderen Herausforderungen, hast du ja da zu tun. Und dazu gehört natürlich der Umgang mit der Bedrohung. Und das ist das, was diejenigen, die das natürlich nicht kennen, was uns alle am meisten so interessiert, wenn du berichtest und im Hintergrund ist Raketenbeschuss und so weiter. Die normale Reaktion, eine sehr gesunde Reaktion des Menschen, ist ja auch Angst zu haben. Diese Angst darf dich aber nicht beherrschen. Sie darf dich nicht kontrollieren. Auch das muss man vermutlich lernen. Welche Mechanismen hast du entwickelt, dass die Angst dich nicht kontrolliert, sondern ein gesundes Warnsignal bleibt?
Ich glaube, man muss das wirklich einordnen. Wir begeben uns nicht in unnötige Risiken. Wenn wir Bericht erstatten, dann überlegen wir uns immer genau, wie gefährlich ist das? Was sind die Schutzvorkehrungen, die wir dafür treffen müssen? Was sind die Szenarien, die eintreten können? Also brauchen wir da Helm und Weste? Gibt es in der Nähe Bunker? Wie kommen wir da am schnellsten wieder weg? Solche Dinge. Und ich bin da mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, Ortskräften, die sich vor Ort auskennen, die dort schon oft lange leben, die Menschen und die Situation kennen, die das gut einschätzen können, die auch sich also sozusagen geografisch gut auskennen, die die Wege gut kennen. Und auf die verlasse ich mich dann auch einfach. Mit denen überlegen wir vorher immer, wie so ein Dreh ablaufen kann. Und das ist das absolute A und O. Also wir gehen ja nicht irgendwo kopflos hin und gucken dann mal, was passiert.
Aber man hat es natürlich in solchen Gebieten nicht in der Hand. Ne? Also,
ja, aber man muss sozusagen immer überlegen, was sind die Szenarien, was sind die Risiken und wie kann man die minimieren.
Okay.
Also man muss trotzdem Berichterstattung machen und das finde ich auch ganz wichtig. Wir können, Zero Risk gibt es nicht, wenn wir Berichterstattung von Orten machen wollen, wo Dinge passieren und wo es auch gefährlich werden kann. Und das müssen wir auch. Wir müssen als Reporter vor Ort sein. Das ist das, was uns ausmacht als Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir müssen Dinge auch mit eigenen Augen sehen. Das heißt aber nicht, unnötige Risiken eingehen. Und das ist das, was mir hilft, dass ich weiß, okay, wir haben uns das überlegt. Ich bin hier mit Leuten unterwegs, die sich auskennen. Das ist in vielen Teilen dieser Region, unseres Berichterstattungsgebiets auch durchaus machbar. Wir leben da nicht unter Dauerbeschuss.
Nein.
So ist es nicht. Und es kommt sehr darauf an, wo wir unterwegs sind, wie die Risiken sind. Und ja, für andere sind die Risiken noch sehr, sehr, sehr viel größer als für uns.
Wann hast du das letzte Mal trotzdem Angst gehabt? Wie lange ist es her?
Es gibt Situationen, vor denen ich Respekt habe und wo ich auch merke, so jetzt müssen wir schauen, wie wir uns hier verhalten. Wir waren in Jerusalem und haben dort über einen nationalistischen Flaggenmarsch berichtet, wo nationalreligiöse Juden die Eroberung von Ostjerusalem 1967 feiern und es aber auch immer wieder zu Gewalt kommt, weil darunter auch zum Teil gewaltbereite auch viele Siedler sind, Gewalt gegenüber Palästinensern in der Jerusalemer Altstadt und mittlerweile eben auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Und das war eine ziemlich angespannte Situation dort. Und da ist dann die Polizei, da sind viele von diesen oft sehr jungen Jugendlichen, die da unterwegs sind und versuchen auch uns als Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern. Das beginnt dann damit, dass sie einfach, ich weiß nicht, was vor die Kamera halten oder uns wegdrängen oder uns versuchen, die Kamera aus der Hand zu schlagen oder irgendwie das Handy zu nehmen, uns anpöbeln. Okay. Und wir sind in so einer Situation gewesen, da wurden wir rausgedrängt. Also da hat die Polizei gesagt, so, also alle mit Kameras müssen jetzt hier aus der Altstadt raus und sind durch so ein Tor und es war sehr eng und da waren sehr viele Leute und wir hatten so ein paar Jugendliche, die uns die ganze Zeit eigentlich, ja, man muss wirklich sagen, bedrängt haben. Gerade unseren Kameramann. Und das war schon unangenehm, wenn man da mit so einer Menschenmenge sehr dicht gedrängt ist und da sind auch Waffen. Und wenn da irgendwie zu irgendwas kommt, was Gewalt auslösen kann, dann ist das gerade in so einer Menschenmenge möglicherweise gefährlich. Und da war ich schon ganz froh, als wir da aus diesem Tumult irgendwie raus waren. Und da muss man sich überlegen, okay, wir gehen an den Rand. Wir versuchen hier nicht in der Mitte von dieser Menschenmenge zu sein. Wir versuchen an den Rand zu kommen. Wir versuchen gemeinsam da irgendwie rauszukommen. Wir haben uns vorher genau überlegt, wenn wir uns verlieren, dort treffen wir uns wieder.
Wie groß war euer Team? Also du hast einen Kameramann dabei gehabt?
Wir waren zu dritt. Unsere Producerin, also unsere lokale Mitarbeiterin, unser Kameramann und ich. Und da kann man sozusagen sich überlegen, was machen wir, wenn? Aber man kann nicht sozusagen sagen, ja, ich bleibe jetzt hier komplett on the sidelines und versuche von außen alles mitzukriegen, weil dann kriegst du nichts mit. Also musst ja irgendwie in die Altstadt rein, um zu sehen, was ist. Und dann musst du aber entscheiden, wann gehst du. Und wenn unsere Producerin dann sagt, so, wir gehen jetzt, dann gehen wir auch. Dann vertraue ich ihr da und dann fange ich nicht an, irgendwie rumzudiskutieren. Nee, wir brauchen jetzt aber noch dieses Bild und ich würde aber gerne noch, wenn ihre Einschätzung, weil sie so viel Erfahrung hat, ist, wir gehen, dann gehen wir.
Wo hast du deinen Fernsehbeitrag dann für den Abend? Wo hast du den gemacht?
Noch in den Tagesthemen.
Schon im Auto oder bist du erst zurück ins Büro gefahren? Nee,
ich bin zuerst zurück ins Büro gefahren und habe ihn dann dort geschnitten.
Okay. Du hast auch vorhin immer wieder mal die Kinder erwähnt. Diese permanente Alarmbereitschaft, in der man ja auch trotz Alltag ist, wie gehen Kinder in Tel Aviv damit um? Oder aber auch im Gazastreifen, aber da warst du jetzt natürlich längere Zeit schon nicht mehr. Wie hast du die Kinder erlebt?
Ja, es wird natürlich irgendwie Alltag, diese Situation auch immer wieder Raketenalarm zu haben. Und Kinder lernen auch irgendwie damit umzugehen. Aber das macht natürlich was mit Kindern. Wenn sie da mitten in der Nacht von diesem schrillen Alarmton aus dem Bett gerissen werden, aus dem Schlaf gerissen werden, um sich herum möglicherweise Explosionen mitbekommen, merken, da herrscht Krieg. Und im Gazastreifen, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, was das bedeutet. Da gibt's ja auch keine Alarme oder Bunker, in denen man sich schützen könnte. Und ich denke manchmal zurück an einen Moment, als ich vor einigen Jahren im Gazastreifen war, bevor der Krieg angefangen hatte. Und da war auch eine Eskalation und es gab Angriffe und auch israelische Bombardierungen. Und wir waren da gerade auf der Straße unterwegs und nicht weit entfernt ist tatsächlich eine Bombe eingeschlagen und alle Menschen sind ins Haus reingerannt und ein kleiner Junge stand auf der Straße und der ist da einfach geblieben, während alle ins Haus gerannt sind. Und ich bin danach zu ihm hin und habe ihn gefragt, warum er nicht auch ins Haus gerannt ist. Und er meinte zu mir, na, ich werde ja sowieso sterben. Und das war ein Junge, der war, ich glaube, der war so 11 Jahre alt. Ich dachte wirklich, wenn man das in dem Alter schon sagt, ich denke immer wieder an den und frage mich, lebt er noch?
Was antwortet man vor allem in der Sekunde? Wie reagiert man in der Sekunde? Was weißt du noch?
Ich habe das immer wieder, solche Situationen, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was ich antworten soll und wo mir immer wieder bewusst wird, was das eigentlich für ein Privileg ist, dass ich eine Heimat habe, die nicht so umkämpft ist und ich halt den Gazastreifen damals verlassen konnte und auch hier in Israel irgendwann in den Flieger steigen kann und raus kann und eine Heimat habe, die sicherer ist und wo man nicht jede Nacht in den Bunker muss, wenn es Krieg gibt, wo das nicht so Teil der Normalität noch ist. Aber das macht natürlich auch was, gerade mit Kindern, wenn sie immer wieder von diesem schrillen Ton auch mitten in der Nacht aufgeweckt werden und um sie herum mitbekommen, dass dass Krieg herrscht. Ja. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was das mit den Kindern im Gazastreifen macht. Oder beziehungsweise ich kann es mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Da gibt es keinen Alarm, da gibt es keine Bunker, da herrscht ja diese Perspektivlosigkeit. Es gibt jetzt immer wieder, hören wir, schreckliche hygienische Situationen, Abwasser, die nicht ordentlich abgeführt werden. Und die Menschen hausen da in dieser Situation irgendwie. Und in diesen Zelten werden da zum Teil von Ratten attackiert, Rattenbisse. Hautkrankheiten, die sich ausbreiten, da erwischt ja auch die Kinder, die eigentlich ein Leben haben sollten, wo sie tagsüber in die Schule gehen und in einem sicheren Zuhause sind und die Realität ist aber eine ganz andere. Das kann man sich kaum vorstellen, was das bedeutet, unter solchen Umständen zu leben.
Total. Und wann hast du das letzte Mal gesehen? Also ich meine, jetzt ihr dürft mittlerweile natürlich nicht mehr rein für die Berichterstattung. Oder hast du das als Embedded mit dem Militär auch erleben können vor Ort?
Ich war ein einziges Mal Embedded mit dem israelischen Militär im Gazastreifen. Das sind sehr seltene Pressetouren. Das Militär entscheidet auch, wer da mitkommen kann, was wir da sehen. Wir waren da, um einen Hamas-Tunnel zu sehen. Ich konnte natürlich auf dem Weg eben auch viel Zerstörung sehen, aber ich habe keine einzige Menschenseele, also keinen palästinensischen Menschen dort vor Ort gesehen. Ich konnte dort auch mit niemandem sprechen. Also unabhängige Berichterstattung aus dem Gazastreifen, wo man sich dann irgendwie frei bewegen könnte, mit Menschen sprechen könnte, ist das nicht. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung der Pressefreiheit, die wir da haben.
Und diese Bilder, die du gerade geschildert hast, diese Armut, diese katastrophalen Verhältnisse, wo kommen diese Bilder jetzt her? Werden die per Handy rausgeschickt?
Wir arbeiten mit einigen wenigen palästinensischen lokalen Mitarbeitenden vor Ort zusammen, die für uns drehen und recherchieren, die diesen Job unter großen Gefahren tun, unter großen Risiken, zum einen wegen israelischer Angriffe, aber auch wegen Druck von der Hamas. Und ohne die könnten wir gar nicht aus dem Gazastreifen berichten. Also wir sind darauf angewiesen, weil wir selbst gar nicht in den Gazastreifen reingelassen werden. Ja. Und im Moment ist auch unklar, wann wir da überhaupt wieder reinkommen können. Die Foreign Press Association in Israel macht da Druck. Aber es gibt eine Petition beim israelischen obersten Gericht. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir im Wälde reingelassen werden, trotz Waffenruhe. Und da muss man natürlich auch mal wieder sagen, Waffenruhe, wenn ich mit den Menschen vor Ort in Kontakt bin, die sagen, na, kann man das überhaupt Waffenruhe nennen? Es gibt die ganze Zeit Angriffe, Israel sagt, auf Terrorziele. Aber die Realität vor Ort bedeutet, dass die Menschen da nach wie vor immer wieder auch Bombardierungen erleben.
Du hast mir erzählt, du hast ja auch im Land an diversen Orten schon gewohnt. Du hast in Jerusalem gewohnt, du hast auch in Ramallah gewohnt. Du warst sehr viel im Westjordanland unterwegs und du hast auch mehrfach schon die Siedler und die Siedlungspolitik erwähnt, jetzt gerade so im Gespräch. Wer baut diese Siedlung? Wer genau ist das? Wer darf dort bauen?
Neue Siedlungen, die müssen von der Regierung genehmigt werden. Wenn bestehende Siedlungen ausgebaut werden, dann ist da ein Komitee innerhalb der israelischen Behörde, die fürs Westjordanland zuständig ist, für verantwortlich. Und gebaut werden die dann oft von israelischen Baugesellschaften. Und wenn man durchs Westjordanland fährt, da sieht man auch ganz viele Plakate mit Werbung mitten im Westjordanland für israelische Baufirmen, als ob das ganz normal wäre. Und dann gibt es eben noch diese Siedlungsaußenposten, die auch nach israelischem Recht illegal sind, wo Siedler einfach eigenmächtig Container aufstellen.
Das sind Privatmenschen dann. Denn es ist immer wieder von diesen Containern auch die Frage. Da werden also relativ auf einfache Art und Weise innerhalb kürzester Zeit Fakten geschaffen mit einem Container. Der wird einfach abgestellt.
Ja, damit beginnt es häufig.
Sophie, auch wenn du die letzten Jahre viel hast darüber sprechen müssen, wollen wir auf jeden Fall nochmal auf diesen 7. Oktober eingehen, der natürlich auch für dich in deiner journalistischen Karriere etwas verändert haben muss. Da ist ja etwas passiert, auf das man sich gar nicht vorbereiten kann in diesem Fall. Wo bist du an deine Grenzen gestoßen damals?
Das war eine unglaublich intensive Zeit, in der wir am Anfang auch noch gar nicht überblicken konnten, wie massiv das ist, was da passiert ist, wie krass die Grausamkeit war, wie weitreichende Folgen das auch haben würde, dieser Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober und die Verschleppung von Geiseln. Und es sind ja dann vor allen Dingen die Geschichten von Menschen, die einem in Erinnerung bleiben. Und das war ein paar Tage nach dem 7. Oktober, dass wir in ein Hotel gefahren sind am Toten Meer. Dort waren Menschen untergebracht, die aus den angegriffenen Kibbuzim kamen und es dort überlebt hatten. Und ich habe dort mit einer jungen Frau gesprochen, die mir das geschildert hat, wie sie da in ihrem Kibbutz im Schutzraum ausgeharrt hatte, unter Todesangst. Und ich bin dann einige Wochen später mit ihr zurückgekehrt ins Kibbutz Be'eri, in das komplett zerstörte Haus von ihrem Vater, wo sie versucht hat, noch irgendwas zu finden, irgendwelche Andenken, irgendwelche Gegenstände aus dem Haus, aber da war eigentlich kaum mehr was übrig. Und jetzt habe ich sie vor ein paar Tagen wieder getroffen.
Ah, und ganz bewusst oder zufällig?
Zufällig, ganz zufällig. Und sie kriegt bald den Schlüssel fürs neue Haus, weil die dort neue Gebäude gebaut haben. Ein neues Viertel ist dort entstanden in dem Kibbutz. Und also das Leben geht irgendwie auch weiter. Und das fand ich jetzt irgendwie sehr hoffnungsvoll und auch schön zu sehen, so, dass es da eine Perspektive gibt, auch für ihren Vater dann endlich zurückzuziehen.
Nachdem ihr davon erfahren habt, von diesem Angriff, was ist das Erste, was du gemacht hast an diesem Tag? Wo hast du angefangen?
Na, das war ja früh morgens, als der Raketenalarm auch in Tel Aviv losging. Und dann war natürlich mein erster Blick aufs Handy, um rauszufinden, was passiert da eigentlich gerade? Und dann kamen so nach und nach Videos rein vom Grenzgebiet, vom Gazastreifen. Und wir haben erstmal gar nicht begriffen, was da abläuft. Also, dass da tatsächlich Hamas infiltriert hat, über diesen Grenzzaun irgendwie gekommen ist, da durchgedrungen ist, das war kaum vorstellbar zu dem Zeitpunkt für mich. Und was das für Ausmaße hatte, das hat sich dann erst nach und nach gezeigt. Und wir haben dann natürlich sofort versucht zu organisieren, okay, wir müssen Live-Schalten machen, wo fahren wir hin, wo gibt es da einen sicheren Ort oder halbwegs sicheren Ort, an dem wir uns aufhalten können. Wir sind deshalb zu einem Krankenhaus in der Nähe vom Gazastreifen, das größte Krankenhaus dort, wo wirklich im Minutentakt die Verletzten eingeliefert wurden.
Was sind die Bilder und die Geräusche dieses Tages, die sich bei dir eingebrannt haben und die dich auch sicherlich so schnell nicht verlassen werden?
Das waren die Geräusche, die uns dann über Monate hinweg begleitet haben. Also die Alarme, die Sirenen, oft das Abfanggeräusch, ein dumpfes Explosionsgeräusch, wenn eine Rakete abgefangen wurde. Und halt sehr bald auch die Explosionen im Gazastreifen durch israelische Bombardierungen, die wir aus dem Grenzgebiet zum Gazastreifen auf israelischer Seite auch mitbekommen haben.
Du gehörst ja zu den JournalistInnen, die sehr früh Social Media ernst genommen haben. Das zeichnet dich natürlich auch so ein bisschen aus. Du hast damals auch das Newsformat auf Instagram, die News-WG, hast du auch mit ausgedacht und gemacht. Wie schwer war es damals, dafür Überzeugung zu leisten?
Wir waren damals, würde ich wirklich behaupten, die Ersten, die in der Instagram-Logik angefangen haben, News zu machen. Also nicht so cleane, klassische News, sondern eben aus so einem, wie wir uns das überlegt haben, WG-Alltag raus. So wie die Freundin halt am Küchentisch News zu erzählen, manchmal auch auf eine spielerische Art und Weise. Zum Glück gab es im Bayerischen Rundfunk damals wirklich ein großes Interesse daran, was Neues auszuprobieren. Und wir hatten tolle Wegbegleiter, die an uns geglaubt haben und die uns die Möglichkeit gegeben haben, das auch auszuprobieren, viel rumzuexperimentieren. Und es hat großen Spaß gemacht. Und ich würde auch immer noch sagen, es war mit die härteste Redaktion, die ich erlebt habe.
Ach echt?
Ja, weil die haben mich nicht davonkommen lassen mit irgendwelchen Fachbegriffen. Ich weiß noch, das war die Zeit von Brexit. Und da war so eins der Worte Binnenmarkt. Und dann meinte meine Kollegin, nee, also sorry, also Binnenmarkt, damit brauchst du mir nicht kommen. Erklär, was der Binnenmarkt ist, aber kurz und so, dass man es versteht. Und ich glaube, ich habe damals davon total viel mitgenommen, auch für alles, was ich danach gemacht habe.
Hast du eigentlich auch versucht, bewusst etwas anders zu machen? Also es heißt ja auch, haben andere Kolleginnen, glaube ich, über dich auch gesagt, was die Sophie macht, ist auch schon eine etwas andere Form, einfach der Krisenreporterin natürlich einmal, weil du auch sehr digital affin bist, aber eben ohne diesen klassischen Kriegsreporter-Habitus. Hast du ganz bewusst auch mal etwas anders machen wollen als KollegInnen in der Vergangenheit?
Ich glaube, es hilft auch manchmal, keine Angst davor zu haben, zu sagen, was man nicht weiß. Und weil wir als Journalisten, wir wissen ja gerne alles, aber manchmal wissen wir halt auch Dinge nicht. Und gerade in unserer Situation ist das manchmal, glaube ich, auch wichtig, deutlich zu machen, was wir nicht wissen. Mhm. Ich versuche über Social Media auch ein bisschen Einblicke zu geben, die über den klassischen Nachrichtenbeitrag hinausgehen, meine eigenen Eindrücke ein bisschen zu teilen. Mhm. Ich glaube, das ist eine, meiner Ansicht nach auch eine Stärke von Social Media, dass man auch ja einen persönlicheren Blick mitgeben kann. Da geht es nicht um Meinung, da geht es auch nicht um Privates, sondern wirklich um diesen persönlichen Eindruck. Was geht mir durch den Kopf? Was habe ich da noch beobachtet? Wie bin ich überhaupt auf ein Thema gekommen? Ja. Wie habe ich das recherchiert? Ich glaube, das hat auch viel dann mit Transparenz zu tun und einer gewissen Nahbarkeit. Und vielleicht daher auch weniger so, ja, der Teflon-Nachrichten-Kriegsreporter zu sein.
Der Teflon, ist das euer Fachbegriff im Kreis? Naja, der Teflon, an dem alles abprallt. Ja.
Das ist vielleicht so das altmodische Bild, was
ja,
man vielleicht so hat.
Ja, das ist eine wunderbare Formulierung, ja klar. Und es gab sie, definitiv.
Aber ich glaube, wahrscheinlich verbirgt sich hinter jedem Teflon auch was Weicheres. Und ich glaube, es schadet nicht, dass auch ein bisschen transparenter zu machen, was uns als Journalisten durch den Kopf geht und vor welchen Herausforderungen wir stehen und wie wir damit umgehen, weil das den Menschen draußen hilft zu verstehen, wie etwas entsteht und gerade in einer Zeit, wo es so große Zweifel und Skepsis uns gegenüber gibt, den Mainstream-Medien, wenn man das so nennen will, finde ich das total wichtig, das auch ein bisschen transparenter zu machen.
Unter jedem Teflon ist auf jeden Fall eine Herdplatte.
Okay, ich weiß nicht, wie tief wir noch in dieses Bild einsteigen wollen. Aber
Sophie, deine Zeit in Tel Aviv wird diesen Sommer zu Ende gehen, zunächst einmal. Auf was freust du dich dann besonders?
Also ich
Schlafen, muss Privatleben.
Nee, ich muss zugeben, ich werde schon mit auch sehr gemischten Gefühlen gehen, weil ich da natürlich auch mir ein neues Zuhause aufgebaut habe. Ich habe da 5 Jahre lang gelebt. Ich habe gute Freunde in Israel, gute Freunde im Westjordanland. Ich kenne Menschen im Gazastreifen, mit denen ich im Kontakt bin. Und habe sehr, sehr, sehr intensive Erlebnisse in den letzten Jahren gehabt, die, glaube ich, mein Leben für immer prägen werden. Mhm. Und sehr enge Freundschaften dort geknüpft. Und das werde ich, glaube ich, auch sehr vermissen. Ja. Auch die Intensität dieses Lebens, die Vielfalt dieses Lebens dort, die sehr existenziellen Fragen, mit denen man dort immer wieder konfrontiert wird. Mhm. Und deswegen auch über das Leben an sich, so pathetisch das jetzt klingen mag, sehr viel nachdenkt. Und ich habe wirklich viel den Menschen, die ich dort kennengelernt habe, zu verdanken. Und das wird sicher nicht leicht sein zu gehen. Und gleichzeitig freue ich mich auch irgendwie auf was Neues. Ich freue mich, zurück nach Hause zu kommen, um was Neues zu machen. Ich nehme erstmal eine Auszeit für ein paar Monate. Und ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was ich da machen werde. Aber irgendwas, was hoffentlich gleichzeitig Entspannung und neue Inspiration bringt. Und dann arbeiten wir an was Neuem. Kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, okay. Aber
es besteht,
ich glaub, es wird spannend.
Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass dir diese Intensität unter Umständen fehlen wird. Also ja. Man fällt da in ein unglaubliches Loch. Ich sag mal so, Kriegsreporter in der alten Schule haben ja auch davon gesprochen, dass man, ja, man hat so eine gewisse Abhängigkeit entwickelt, man, ja, dass man irgendwelche Dopamin ausschüttet oder so weiter. Es ist etwas, was mit deinem Körper einfach passiert. Da läufst du aber vermutlich nicht Gefahr, oder?
Ich glaube, das ist eine klassische Gefahr, irgendwie, dass man so ein Adrenalin-Junkie werden kann, gerade wenn man von irgendwie einem Kriegsgebiet und Krisengebiet ins nächste hoppt. Aber es ist ja auch ein bisschen was anderes. Wir leben ja da vor Ort. Ja. Also ich bin ja nicht jemand, der so rein und raus springt in unterschiedliche Krisengebiete. Ja, ich habe ja einen gewissen Alltag dort. Und da muss man das lernen, auch im Alltag irgendwie zu regulieren. Aber trotzdem, klar, der Kontrast nach Deutschland wird natürlich trotzdem sehr, sehr groß.
Sophie, dank dir für diese Begegnung und für deine Einblicke, auch das ist ein bisschen Transparenz, wie du arbeitest und wie du Dinge empfindest und mit welchen Herausforderungen du vor allem auch während der letzten Jahre dann zu tun gehabt hast. Danke dafür.
Vielen Dank.
Bis die Tage.
Danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Warum verschwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos?
Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873?
Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
Geschichte. Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte.
So wie sie ist.
Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen. Von der Antike bis heute.
Zeitzeichen.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.